SRF 2 Kultur.
SRF 4 News und SRF 2 Kultur am 66. Internationalen Filmfestival von Locarno.
Heute sprechen wir mit dem neuen künstlerischen Direktor des Filmfestivals von Locarno, mit Carlo Chatrian, und wir treffen in Dracula unter allen Draculas, den 91-jährigen Christopher Lee. Am Mikrofon Erik Fackung. Die 66. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals von Locarno. Wir begleiten dieses Filmfestival aus der Nähe, aus dem Zelt unserer Tessiner Kollegen. Gefühlte 100 Schritte von der Piazza Grande entfernt, dem Herzen des Festivals. Und wenn wir jetzt gerade im Moment rausschauen, geht da ein bisschen was von Platzregen über der Stadt runter. Wir, das sind Brigitte Hering und Michael Sennhauser von SRF 2 Kultur, Samuel Wies von SRF 4 News und Valerie Wacker von der Kultur Online Redaktion. Soweit unsere Personalien, und nun zu den wirklich wichtigen Persönlichkeiten, die an diesem Festival auftauchen. Eine der wichtigsten ist natürlich der künstlerische Leiter, der Direktor, und der ist neu. Und er ist mit seinen 41 Jahren eher jung, und bis vor kurzem war er auch eher unbekannt. Und jetzt ist dieser Carlo Chatrian, ein Italiener, der Direktor des Filmfestivals von Locarno, bei dem er bisher vor allem die Retrospektiven betreut hat. Michael Sennhauser, Sie haben ihn vor ein paar Tagen im Festivalbüro besucht. Was für einen Menschen haben Sie denn da getroffen?
Carlo Chatrian ist eine überraschende Mischung. Er hat nicht das Charisma seines Vorgängers, er hat auch nicht die Redegewandtheit seines Vorgängers, er ist kein Showman, aber er tritt ungemein bestimmt auf. Das ist ziemlich verblüffend, man kannte ihn nicht, aber man bekommt den Eindruck, er weiß ganz genau, was er will. Und das, was er tut, das hat er gut aufgegleist, das ist auch gut angekommen. Sein Programm bei der Vorankündigung kam bei den Medien gut an und beim Publikum bisher eigentlich auch. Und so habe ich ihn gefragt, ob er sich seiner Sache denn tatsächlich so sicher sei. Er sagt relativ bescheiden, seine Filmauswahl ziele vor allem auf originelle Werke ab. Er glaube, jeder Film in seiner Auswahl habe das Recht, hier gezeigt zu werden.
Non, mais moi je pense que les films que j'ai choisis, italiens comme suisses, comme les films français, ont leur droit d'être sur la piazza ou en compétition. Ils sont de toute façon des propositions originales. Moi c'est ce que je cherche. Je disais dès le départ, moi ce que je cherche c'est des voix originales. Après, c'est à vous de le juger.
Aber die abschließende Beurteilung der Filme, die liege bei uns und dem Publikum, also bei den Medien. Und für Publikum und Medien sorgt das Festival auch dieses Jahr mit einer ganzen Reihe von Altstars wie Christopher Lee, Anna Karina, Jacqueline Bisse. In den letzten Jahren war es Ornella Muti oder Claudia Cardinale. Und das sei durchaus mehr als einfach Publicity, sagt Carlo Chatrian. Auf die Gesichter und Körper dieser Männer und Frauen hätten wir damals nämlich unsere Träume projiziert.
Pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en général, ces femmes ou ces hommes sont les visages et les corps sur lesquels nous, on a projeté nos rêves. Et de les avoir à Locarno, bon, les corps ont vieilli, ils sont plus... Ça aide quand même à faire en sorte que cette histoire de rêve que le cinéma représente se renouvelle.
Nun seien die Gesichter und die Körper zwar älter geworden, aber sie helfen als Projektionsflächen eben immer noch, den Traum vom Kino am Leben zu erhalten. Und auch die immer wieder gehörte Behauptung, es gäbe mittlerweile fast so viele Preise in Locarno wie Filme, die lässt Carlo Chatrian nicht wirklich gelten. All die zusätzlichen Jurys wie die ökumenische Jury oder unsere, die Kritikerjury, die seien ja gar nicht vom Festival organisiert, die halten das Ganze einfach zusammen.
Je dirais pas ça en fait, mais après, vous savez, les jurys parallèles, c'est pas le festival qui les organise. Donc, comme le jury écuménique ou le jury Fipresci ou d'autres jurys, ce sont des choses qu'il y a dans tous les festivals. Donc, c'est pas à nous. Non, je pense que dans la compétition, on a 20 films, il y a 4 prix principaux. Donc, après, on peut dire c'est beaucoup, c'est moins. Moi, ce que j'espère, c'est que le jury décernera des prix clairs, comme une note d'intention.
Und von seiner Jury erhoffe er sich einfach ein klares Verdikt. Es gäbe ja im Prinzip nur 4 Hauptpreise. Ein klares Verdikt, das möchte ja auch das Publikum immer, möglichst schon im Vorfeld. Das Publikum möchte immer wissen, was ist gut, was ist nicht gut, was soll man sich antun und was nicht. Und trotzdem strömen die Leute immer mehr an die Festivals und gehen immer weniger ins Kino. Dafür wirklich in Massen an die Festivals. Warum profitieren die Festivals so? Das habe ich Carlo Chatrian gefragt. Und er sagt, die Menschen suchten eben das einmalige Erlebnis, den Event. Und der Kinobesuch, der klassische Kinobesuch, werde eben gar nicht mehr so wahrgenommen.
Je pense que ça fait partie du désir que les gens ont de faire partie de quelque chose qui est unique. Malheureusement, la projection en salle n'est plus considérée comme un événement unique, alors que pour moi, elle est encore plutôt unique d'être dans une salle de cinéma, n'importe si on est à 3 ou à 100 ou à 1000, on est là seul, confronté à des images. Les festivals ont quelque chose qui est de l'ordre de l'événement. Et donc les gens veulent faire partie de cette expérience d'un événement.
Aber wie erklärt es sich denn, dass die Leute hier am Festival Filme anschauen, die sie dann, wenn sie ins Kino kommen, überhaupt nicht mehr sehen wollen? Also manchmal sind die Säle in Locarno ausverkauft und wenn der Film startet, geht niemand mehr hin. Das habe auch mit der Zeit und der Gewöhnung zu tun, sagt Carlo Chatrian. Es habe eigentlich immer schon sogenannte Festivalfilme gegeben, die zunächst kein Kino zeigen wollte.
Les films des festivals ont été tout le temps été le cas. À Locarno, un des premiers films qui était montré qu'on ne voulait pas montrer en salle en Italie, c'était Ladri di biciclette. Ladri di biciclette, c'est un film de festival, peut-être en 46, oui, mais en 47 quand il a été montré, mais là maintenant tout le monde dit c'est un film de cinéma. Donc c'est un peu aussi en fonction des perspectives.
Also auch Ladri di Biciclette, Fahrraddiebe, einer der heutigen Klassiker des italienischen Neorealismus, sei damals 1947 in Locarno gezeigt worden, unter anderem, weil ihn in Italien kein Kinobetreiber zeigen wollte. Das sei alles eine Frage der Perspektive und der historischen Perspektive und genau die ist Carlo Chatrian auch wichtig. Das Kino werde ja Jahr für Jahr totgesagt und erneuere sich doch immer wieder. Die Retrospektive, der Rückblick auf das, was einmal war, in der noch immer kurzen Filmgeschichte, die sei wichtig genau für diese Erneuerung, sagt Carlo Chatrian.
Je pense que c'est important. C'est la mémoire en général et la mémoire de cet art qui est jeune, mais qu'on dit presque tous les ans, on dit c'est un art qui est en train de mourir. Heureusement que cet art arrive à se renouveler, mais moi je pense que si on veut bien regarder en avant, c'est important en même temps de jeter un petit regard en arrière, ce qu'il y avait en arrière, pour voir un peu la direction qu'on prend.
Carlo Chatrian, der neue künstlerische Leiter des Filmfestivals von Locarno, für diese 66. Ausgabe ins Amt getreten. Gestern Abend nun war der erste Piazza-Abend bei dieser 66. Ausgabe und das war auch der erste richtig große Auftritt des neuen Leiters Carlo Chatrian. Nun, Brigitte Hering, Sie waren gestern vor Ort auf der Piazza. Wie war denn dieser Auftritt?
Ja, Carlo Chatrian wurde zusammen mit dem neuen operativen Leiter Mario Timbal von Marco Solari auf die Bühne gerufen. Die beiden sind etwa gleich alt und sie wirkten eher ein bisschen wie stolze Schulbuben als wie Leiter eines A-Festivals. Wie Michael Senner schon gesagt hat, ist aber gleichzeitig Chatrian auch wirkt sehr seriös und sehr sicher. Und er hatte so eine charmante Art, sich zurückzunehmen und sichtlich Freude, seine Gäste zu begrüßen.
Und die Gäste hat er begrüßt zum Eröffnungsfilm auf der Piazza, Two Guns, des Regisseurs Balthasar Kormákur. Wer ist denn das?
Das ist ein Isländer und er hatte wohl den erfrischendsten Auftritt an dieser Eröffnung. Er ist eigentlich ein Kind dieses Filmfestivals hier in Locarno. Er startete hier erfolgreich seine Karriere mit der skurrilen Komödie 101 Reykjavik und er hat erzählt, wie er damals erwartet hat, dass ein isländischer Film von ungefähr 20, 30 Leuten besucht würde und hat dann tatsächlich 4.000 Leute hier im Saal gehabt und war sehr stolz, jetzt vor 8.000 Leuten seinen Eröffnungsfilm präsentieren zu können.
Eben, und diese 8.000, die haben den Film gesehen, Two Guns. Was ist denn das für ein Film?
Das ist der erste nicht-isländische Film von Kormákur. Es ist so eine Art Gangster-Buddy-Movie mit Mark Wahlberg und Denzel Washington. Und das ist eine unglaublich verschwurbelte Geschichte. Es sind zwei Hauptfiguren, die wollen eine Bank ausrauben, weil sie glauben, dort befinden sich $3 Millionen eines mexikanischen Drogenbosses. Beide sind unterschiedliche Agenten, wissen das aber nicht voneinander. Und dann finden sie tatsächlich $43 Millionen in dieser Bank und jetzt beginnt eine völlig irre Geschichte um dieses Geld mit immer neuen Wendungen, mexikanische Drogenmafia, CIA, Militär, US-Drogenbehörde, alle spielen eine Rolle, es fallen viele Schüsse und es gibt sehr viele Leichen.
Und das Ganze dauert 17 Stunden? Nein, natürlich nicht.
Nein,
aber zwei. Aber es klingt trotzdem etwas schräg, auch ein bisschen verrückt, wenn man so will. Hat der Film denn Ihnen gefallen?
Mir hat er großen Spaß gemacht. Es ist vielleicht ein Jungsfilm, die gefallen mir als Frau auch sehr gut. Es gibt eine einzige Frau, die eine Sprecherrolle hat. Aber was den Film so charmant macht, das ist vielleicht in den Augen der vielen Kritiker, die er in den USA hat, auch seine Schwäche. Er ist übervoll mit Einfällen, mit Zitaten, mit schrägen Wendungen. Das Publikum liebt sowas, die Kritik findet es dann schnell zu viel. Aber auf die Piazza hat er sehr gut gepasst und er schließt direkt auch an Vorbilder von der Geschichte der Piazza Grande in Locarno an. Also vor 15, 20 Jahren wurden schon solche Filme hier gezeigt, zum Beispiel David Lynchs Wild at Heart hat Szenenapplaus gekriegt 1991. Es lief 1994 auch Tarantinos Pulp Fiction hier auf der Piazza Grande. Natürlich, Tu Ganz ist kein Familienfilm. Und es werden schon sehr viele Leute erschossen und es werden zu viele Vorbilder zitiert. Aber es ist ein Film, der das Kino mit einer Spielfreude und einer Lust feiert, wie man es eben aus den 80er und 90er Jahren kennt und wie man es heute leider zu selten sieht. Und deswegen für mich ein ganz toller Eröffnungsfilm.
Das Stichwort Jungsfilm hat mir besonders gefallen. Das wollen wir jetzt nicht erläutern. Vielleicht kriegen wir das nochmal hin, irgendwann mal in den nächsten paar Tagen hier in Locarno. Was ich allerdings jetzt von Ihnen noch möchte, Brigitte Hering, ist der Wetterbericht. Und zwar nicht von jetzt gerade, sondern zu gestern Abend. Weil da war einiges los.
Ja, die Sterne haben noch geleuchtet, als das Festival begonnen hat und als die Stars wie Sir Christopher Lee auf der Bühne waren. Und als dann dieser Film, der in der gleißenden Sonne von Texas und Mexiko spielt, angefangen hat, da hat genau gleichzeitig hat's angefangen zu gewittern und Donnergrollen. Es hat aber zum Film eigentlich trotzdem gut gepasst, zu diesen Schießorgien.
Und Sie haben ausgeharrt
sogar. Ich habe ausgeharrt, fast bis zum bitteren Ende, bin dann kurz in den Schermen, als der Platzregen losging und habe den Schluss wieder auf der Piazza angeschaut. Und mit mir übrigens fast die Hälfte der Piazza. Es gab tosenden Applaus am Ende des Films.
Immerhin muss man sagen, also die Leute sind auch relativ wetterfest, auch in Locarno. Die Piazza, das ist einer der Trümpfe des Filmfestivals von Locarno, ein anderer sind natürlich die Stars. Und da gibt es doch einige, die hier vorbeikommen und mit einem von ihnen haben wir gesprochen, nämlich dem Ehrengast auf der Piazza von gestern Abend. Der Ehrengast gestern Abend bei der Eröffnung. Sie haben es bereits erwähnt, Brigitte Hering, Sir Christopher Lee, wahrhaft ein Veteran. Er hat alles gespielt. Bösewichte und Blutsauger von Dracula über den bösen Zauberer Saruman in The Lord of the Rings bis zum fiesen Count Dooku in George Lucas' Star Wars Prequels. Und gestern bekam er hier vom Filmfestival von Locarno einen Ehrenleoparden für sein Lebenswerk. Der Mann ist 91 Jahre alt, er geht am Stock, aber er geht immer noch. Michael Sennhauser, Sie haben ihn getroffen gestern Nachmittag. Schon relativ seltsam, diesen Dracula als alten Mann zu treffen, oder nicht?
Ja, natürlich seltsam, wenn Dracula im Rollstuhl hereingeschoben wird. Das war schon keine Überraschung. Er kann auch gehen, aber er sitzt tatsächlich meistens im Rollstuhl. Aber in den letzten Jahren war es ja immer eine Überraschung, Christopher Lee zu sehen, so zum Beispiel auch in der Schweizer Verfilmung des Romans Nachtzug nach Lissabon, dass dann plötzlich die Kirchentür aufgeht und Dracula in der Tür steht. Natürlich ist es nicht Dracula, sondern ein Priester. Und Christopher Lee hat eigentlich die ganzen letzten 35 Jahre darauf verbracht, die Vampirrolle, die er geprägt hat, wieder loszuwerden. Er hat alle möglichen Filme gemacht, Musicals und unzählige Auftritte auf der ganzen Welt absolviert. Und da habe ich ihn eben gefragt, was ihn denn noch antreibe in diesem Alter mit 91. Und seine Antwort, man müsse eben alles probiert haben im Leben.
Yes, I mean, I think that you should try everything. And sometimes it won't succeed. Sometimes it will. There was a very famous British conductor called Sir Thomas Beecham. He was very famous. And he said one should do everything in life except incest and folk dancing.
Alles müsse man im Leben mal gemacht haben, zitiert Christopher Lee den Dirigenten Sir Thomas Beecham. Alles außer Inzest oder britischem Volkstanz. Und so arbeitet der 91-Jährige unermüdlich weiter. Er spricht mit Journalisten, er lässt sich fotografieren. Er habe das sein ganzes Leben lang so gemacht, meint er. Das Problem heute sei allenfalls, dass er nichts mehr wirklich Neues erzählen könne.
Well, no, it doesn't bother me, you know. I've done it all over the world. And it's very difficult for me to say, anything new because I've done just about literally everything.
Aber natürlich fällt ihm trotzdem immer wieder ein fantastisches Detail seines bunten und vielfältigen Lebens ein. Er hat sein Leben lang immer übertrieben. Vor 4 Jahren ist er nach Drehschluss in den USA auf dem Weg zum Auto gestolpert und hat sich 2 Rückenwirbel gebrochen. Vor kurzem war es die Hüfte. Aber auch das sei er gewohnt, meint Sir Christopher Lee. Schließlich sei er Mitglied von gleich 4 verschiedenen Stuntman-Gewerkschaften und er hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft.
I'm a member of 4 Stuntman's Unions. And of course, there's the Second War. I got a few bad experiences in that, like everybody. As we say, I've been carved up, cut up quite a lot.
Er habe während seiner Karriere etliche Verletzungen überlebt. Er sei im Verlauf des Lebens immer wieder aufgeschnitten und geflickt worden. Jetzt geht er am Stock sehr langsam. Und für längere Strecken lässt er sich eben im Rollstuhl schieben. Von daher könne er auch nicht sagen, ob es noch einen nächsten Film geben werde.
I don't, of course, know what my next film will be because I had these accidents and my age anyway. There won't be many films, but it'll be a lot of work in what you call Erzählung, you know, and voiceovers and creating characters, which are CGI. There's a lot of work there.
Aber was bleibt von Christopher Lee ist natürlich seine Stimme und für die gibt es noch jede Menge Arbeit, sagt er, entweder als Erzähler in Filmen oder als Einsatz seiner Stimme für diese computergenerierten Figuren, von denen es immer mehr gibt.
But actually appearing in a film at my age, I think, of course I can, but I have to be sitting down or standing up. I can't do a lot of walking.
Aber als Schauspieler in einem Film aufzutreten, das würde wohl nur noch im Sitzen gehen, sagt er. Und trotz allem ist er unermüdlich. Er findet immer wieder neue Wege, etwas auszuprobieren und sich ein weiteres Publikumssegment zu erschließen. Schließlich ist Christopher Lee auch ein ausgebildeter Sänger. Er hat Opern gesungen und Musicals. Und vor ein paar Jahren war er der Star in einem symphonischen Rockmusical über Karl den Großen. Die Aufnahmen waren ein Publikumserfolg und sie haben Lee einen von Black Sabbath Frontman Tony Iommi gestifteten Preis eingetragen. Dabei hat er offenbar Blut geleckt.
Ja, was für ein schönes Wortspiel, Michael Sennhauser.
Er würde das wahrscheinlich hassen, das Wortspiel. Aber er hat eine neue CD herausgebracht im Mai. Noch einmal Karl der Große. Diesmal heißt es Charlemagne, The Omens of Death. Karl der Große, die Todesomen. Und diesmal mit der Heavy-Metal-Gruppe Manowar. Es ist also nicht mehr symphonischer Rock, sondern wirklich Heavy-Metal mit 91 Jahren. Und so klingt das.
With the sword, I overcame my assailants, those heathen hordes, for whom menace is gifts and presents.
Die Heavy Metal Bands Manowar mit Gastsänger Christopher Lee, den Sie aus den Dracula-Filmen kennen. Die dunkle Seite von Christopher Lee. Die hat auch unsere Online-Redaktion beschäftigt, Valerie Wacker, auf srf.ch. Da geht es aber nicht um diese Musik.
Nein, den Metal haben wir nicht ins Zentrum gesetzt. Uns hat die Frage beschäftigt, wo überall haben wir eigentlich Lee schon als Bösewicht gesehen? Oft ist die Antwort, allein mit den Dracula spielte Lee ja schon etwa 10 Mal und insgesamt hat der Schauspieler schon in über 250 Filmen mitgespielt. Wir haben Fakten zusammengestellt und eine Bildergalerie mit seinen Paraderollen. Das alles findet man jetzt auf srf.ch/kultur.
Und dort durfte ich auch endlich mal etwas schreiben, dort auf dieser Plattform, und zwar über den italienischen Cantautore Vinicio Capossela. Und der ist hier in Locarno auch ein Thema geworden, weil nämlich ein Film vorgestellt wurde, den er mitgeschrieben hat und dann, bei dem er eine Hauptrolle spielt, in Debito. Nun war gestern die Weltpremiere. Valerie Wacker, Sie waren für uns jetzt an dieser Premiere dabei. Wie ist denn das beim Publikum angekommen?
Ja gut, die Vorstellung war im Fevi, eine Halle mit fast 3000 Plätzen und die meisten Plätze waren besetzt. Und auch das Konzert, das Capossela nachher gab, ließen sich viele nicht entgehen. Verabschiedet wurde er und die 4 griechischen Musiker letztlich mit einer Standing Ovation.
Man muss auch sagen, dass es in diesem Film um Griechenland geht, aber auch um griechische Musik. Und diese Musik, die wurde nach dem Film dann auch gerade noch vorgestellt. Und das muss unter die Haut gegangen sein.
Ja, besonders nachdem man eben im Film so viel über diesen Stil, diesen Rembetiko, erfahren hat. Rembetiko, das ist für die Griechen ähnlich wie für die Portugiesen der Fado oder für Spanier der Flamenco. Der Film In Debito dokumentiert, wie der italienische Musiker diesen Musikstil entdeckt, und gedreht wurde im Sommer 2012. Da war die Krise in Griechenland ja auf einem traurigen Höhepunkt. Und ja, man begleitet diesen Italienern, der diesen Rembetiko entdeckt, und das ist kein Zufall, dass das in der Krise stattfand. Diese Musik, die kommt nämlich ursprünglich von sehr rebellischen Griechen, ist in den letzten Jahrzehnten in Vergessenheit geraten oder mindestens in den Hintergrund gerückt. Und jetzt in der Krise ist sie aber wieder aktuell.
Wieder aufgetaucht natürlich. Das hat vermutlich auch mit den Inhalten dieser Musik zu tun. Um was geht es denn in diesen Rembetiko-Liedern?
Ja, um die Liebe natürlich, meist um unglückliche Liebe. Aber das allein hat nichts mit Krise zu tun. Es sind die anderen Lieder, die die soziale Ungerechtigkeiten thematisieren, die diesen Link wiederherstellen. Sie thematisieren oft soziale Missstände. Es geht um Armut zum Beispiel. Vielleicht ein schönes Zitat aus dem Film dazu. Meine Familie war arm und wenn wir Rembetiko hörten, konnten wir über diese Ungerechtigkeit weinen. Rembetiko, das ist intensive griechische Musik mit orientalischem Einschlag, so intensiv vorgetragen, dass man wohl auch ohne Untertitel viel hätte verstehen können. Das hat dann auch beim Live-Konzert unter italienischer Führung jedenfalls hat es bestens geklappt.
Herzlichen Dank, Valerie Wacker. Nun wollen wir mal reinhören in dieses gestrige Konzert von Vinicio Caposella mit seinen griechischen Mitmusikern. Dieses Stück hier, das heißt Contratto a Karelias, Vinicio Caposella.
Succhia, succhia la tua crudeltà. Ora non sento più dolore. Non c'è niente, niente c'è più da succhiare. Gli anni buoni che ti ho dato, niente ormai me li può fare ritornare. Oltre agli occhi ti ho lasciato una casa di tre piani, il mio divano, ma non importa che ho perduto, ora vado più leggero e senza aiuto. Da 10 giorni mi divora la ferrata, nella Spezia della sera, dal Bosforo d'argento fino a Izmir, bevo rachi, rachi vieni.
Contratto a Karelias, ein Stück von Vinicio Caposella mit seinen griechischen Mitmusikern, und hier haben wir beinahe angefangen, griechische Volkstänze aufzuführen, hier direkt am Tisch. Michael Seinhauser war schon fast am Abflug. Das war eine Aufnahme von gestern Nachmittag im Fevi hier in Locarno, im großen Schlechtwettersaal in Locarno. Führt uns geradezu aktueller Wetterbericht. Es regnet. Mehr zu Vinicio Caposella gibt es zu finden auf der Homepage www.srf.ch/kultur unter dem Titel Ein Poet in der Melancholie der Krise. Da sind drei Worte, die eminent wichtig sind für das Ganze. Und da kann man dann auch nachlesen, wie dieser Mann heißt, ohne dass ich seinen Namen jetzt buchstabieren müsste. Das ist noch ein riesiger Vorteil. Auch zu finden unter dieser Adresse ein Gespräch mit dem Musiker Caposella über seine Beschäftigung mit dem krisengeschüttelten Griechenland und der griechischen Musik.
C'è una parola greca che si chiama Meraklis, cioè meraklidico è qualcuno che proprio prende gusto alle cose, no? Che ti bevi il caffè mettendoci 10 minuti, oppure che, cioè dare un'importanza anche alle cose, soprattutto in un mondo in cui sembra che la gente fa di tutto per avere sempre meno tempo per sé.
Es gibt ein griechisches Wort Meraklis und eine Person, die nach diesem Meraklis sucht, das ist eine Person, die das Leben zu genießen sucht, und auch die einfachen Dinge sollen da Gewicht haben. Zum Beispiel soll man sich 10 Minuten Zeit nehmen für die Tasse Kaffee, um diese Zeit auch wirklich auszukosten. Und gerade dies sei besonders wichtig in einer Welt, in der die Menschen alles Mögliche machen, um möglichst wenig Zeit für sich selbst zu haben. Ein schönes und ein gewichtiges Schlusswort von Vinicio Capossela. Und das war es für heute aus Locarno. Morgen gibt es mehr zur gleichen Zeit auf SRF 4 News und auf SRF 2 Kultur. Es verabschiedet sich das Team in der Gruppe. Mein Name ist Eric Facon. A risentirci da Locarno.
SRF 2 Kultur und SRF 4 News aus Locarno.
Am Mikrofon heute Abend Anina Salis und ich gebe jetzt weiter an unseren Tessin-Korrespondenten Alexander Grass. Er hat in Locarno den Bundesrat Alain Verset vors Mikrofon bekommen und ihn zur Zukunft der Schweizer Kulturförderung befragt.
Herr Bundesrat, Sie haben heute gesagt, dass Sie seit 18 Monaten im Amt sind. Seit 18 Monaten haben Sie den Kontakt gesucht zu Künstlern und zu Veranstaltern. Sie haben gesagt, das sei wichtig gewesen. Warum?
Ja, um einfach die Kultur in der Schweiz und die kulturellen Szenen der Schweiz besser zu kennen. Ich habe das wirklich mit viel Leidenschaft auch gemacht, mit viel Interesse. Ich habe mir auch diese Zeit genommen, um alle die Meinungen zu hören. Und jetzt werden wir für die nächsten Jahre auch uns Gedanken machen müssen für die nächste Kulturbotschaft. Und diese Diskussionen, die beginnen schon jetzt.
Die Kulturpolitik in der Schweiz ist ja eigentlich nicht nur von der Bundesebene geprägt. Es sind die Gemeinden und die Kantone, die eigentlich ein ganz starkes Wort mitreden. Genügt das nicht, wenn die Gemeinden und Kantone jeweils ihre Kulturpolitik machen?
Es ist gut und die machen das sehr gut. Ich muss sagen, die Kantone machen viel, die Städte, die Gemeinden machen auch da viel. Das ist auch sehr gut so. Der Föderalismus funktioniert so in der Schweiz. Es braucht aber auch einen Koordinator. Es braucht aber auch einen Ort, wo wir alle zusammensprechen können. Und dieses Ort kann wirklich der Bund anbieten. Nicht um die Arbeit allein zu tun, das wäre nie die Idee. Aber mit der Kantone, mit der Städte, diese Diskussionen zu vertiefen, damit wir können auch sicher sein, dass es ist möglich, uns zusammen gut organisieren können und damit können wir auch die Möglichkeit haben, ja, Doppelspurigkeiten vielleicht zu vermeiden und das Ganze besser organisieren.
Das nächste große Projekt ist ja die Kulturbotschaft 2016. Was sind da die zentralen Stichworte für Sie? Ist es das Geld?
Es geht sicher um das Geld, das ist absolut klar, aber nicht nur. Ich meine, wenn man Kulturförderung machen will, man muss auch eine Idee haben, was ist die Kultur in der Schweiz? Was sollten wir jetzt fördern oder nicht fördern und mit welchen Gründen? Und das bedingt eine inhaltliche, vertiefte Diskussion. Und ich wünsche mir, dass wirklich diese Diskussion stattfindet in den nächsten 2 Jahren mit Bundesamt für Kultur, mit Pro Helvetia, mit der Städten, mit der Kantone, alle zusammen, auch mit privaten Stiftungen und dass wir alle zusammen uns organisieren, damit wir auch eine Idee haben, was wollen wir für die Zukunft.
Also die Akteure sollen besser koordiniert werden?
Ich glaube da, absolut klar, dass die Akteure sollen sich besser koordinieren und es braucht auch einen Koordinator, es braucht auch einen Ort, wo wir diese Diskussionen führen können und Bundesamt für Kultur und Pro Helvetia haben wirklich diese 360-Grad-Sicht, oder? Die erlaubt wirklich gemeinsam eine Kulturförderungspolitik zu entwickeln.
Machen wir vielleicht ein Beispiel, die Literaturpolitik. Was könnte sich im Literaturbetrieb ändern?
Ich glaube, wir müssen da wirklich beginnen mit, was passiert heute? Was ist schon gemacht heute? Wo sind die Lücken? Wo sind die Lücken? Und die Literaturpolitik, das zeigt ganz genau, dass wir brauchen eine gesamtschweizerische Politik für die Literatur. Was braucht ein Autor in Tessin, ist nicht das genau gleich wie was braucht ein Verleger oder eine Buchhandlung in Deutschschweiz. Oder? Und diese Diskussion müssen wir unbedingt zusammenführen können.
Ich möchte noch zur Aktualität kommen. Das Filmfestival, es ist heute bekannt geworden, dass es einen neuen Vorstoß gibt bei der Drehbuchförderung. Ja. Worum geht es?
Wir wollen einfach einen Akzent auf die Drehbücher setzen. Viel mehr zu machen, das ist auch eine Geschichte zu erzählen. Und die Geschichte mag gut sein, sie muss auch noch gut erzählt werden. Und die Idee wäre mit dieser Förderung einfach diese Arbeit, diese Drehbucharbeit zu unterstützen, damit hoffen wir, vielleicht mit der Möglichkeit, noch die Qualität noch zu erhöhen, wo es möglich wird.
Sie haben von den Geschichten gesprochen, die erzählt werden. Am Filmfestival wird ein Dokumentarfilm gezeigt, eine Geschichte über Christoph Blocher. Eine Parteikollegin von Ihnen hat das kritisiert, hat gesagt, sie findet es falsch, dass hier Subventionsgeld fließt in so einen Dokumentarfilm. Ihr Kommentar?
Ja, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich werde warten, wie alle, um den Film zuerst zu sehen und nachher vielleicht zu kommentieren, nicht das Gegenteil. Und ich glaube, dass diese Diskussion führt uns wirklich in einer Diskussion über die Kunstfreiheit. Ja, was heißt Kunstfreiheit in der Schweiz? Der Filmmacher Jean-Christophe Bron hat sehr gute Filme in der Vergangenheit gemacht. Er hat schon beweist, dass er kann das. Und es gibt auch eine unabhängige Kommission, die hat das geprüft und hat gesagt, ja, das Projekt ist interessant und aus seiner Kunstsicht kann einfach unterstützt werden. Und diese Freiheit und dieses Funktionieren ist gut. Es gehört nicht einem Bundesrat da zu sagen, was muss oder nicht muss sein.
Alain Berset im Gespräch mit Tessin-Korrespondenten Alexander Grass.
SRF 2 Kultur, einen schönen Abend wünscht Andreas Kloy, die Kulturnachrichten. Es dürfe auf keinen Fall so aussehen, als hätte Putin die Unterstützung der zivilisierten Welt. Das schreibt der britische Schauspieler und Autor Stephen Fry in einem offenen Brief. Premierminister David Cameron müsse sich dafür einsetzen, dass das Internationale Olympische Komitee Russland die Winterspiele 2014 entzieht. Grund ist die prekäre Situation von Schwulen und Lesben in Russland. Das Land hat ein Gesetz erlassen, das Äußerungen über Homosexualität im Beisein von Minderjährigen kriminalisiert. Gemäß Berichten von humanitären Organisationen haben erst vor wenigen Tagen russische Neonazi einen homosexuellen Teenager gekidnappt und gefoltert. Das Kind soll seinen Verletzungen erlegen sein. Stephen Fry erinnert den britischen Premierminister nun an die Olympischen Spiele von 1936, die Adolf Hitler zur Propaganda dienten. Von einem Sensationsfund sprechen Archäologen in Guatemala. Auf einer Maya-Pyramide haben sie einen rund 1400 Jahre alten Fries entdeckt. Das Werk misst 8x2 Meter und zeigt unter anderem verschiedene Gottheiten und ranghohe Persönlichkeiten. Sie tragen Schmuck aus Jade und Federn. Darunter verläuft eine Bordüre aus 30 Schriftzeichen. Die Forscher beurteilen den Fund als den spektakulärsten an diesem Ort. Vor kurzem ist in der Ruinenstadt bereits eine Pyramide aus dem 7. Jahrhundert entdeckt worden. Die Stadt könnte nach Meinung der Archäologen eine Rivalin der Maya-Metropole Tikal sein. Vincent van Gogh starb durch Selbstmord. Darauf beharren zwei Recherche-Experten des Van Gogh-Museums in Amsterdam. The Art Newspaper berichtet über die Diskussion um den Tod des niederländischen Künstlers. Vor 2 Jahren hatten zwei Biografen die These aufgestellt, Van Gogh sei von einem 16-jährigen Schüler erschossen worden. Die Museumsfachleute halten die Beweise nun für unzureichend. Sie argumentieren, das Aussehen der Wunde, Van Goghs psychischer Zustand und seine letzten Äußerungen sprechen dafür, dass der Maler durch Freitod starb.
La Clemenza di Tito ist Mozarts letzte Oper und sie hat nicht den besten Ruf. Denn während Mozarts Figaro oder auch der Don Giovanni inhaltlich gesellschaftspolitisch brisant sind, gilt La Clemenza di Tito eher als fortschrittsfeindlich. Doch die Geschichte um den römischen Kaiser, der als quasi idealer Herrscher mit Milde und Güte regiert, die bietet ebenfalls einiges an Spannung, wenn man denn die Oper so aufführt, wie im Moment in Innsbruck zu erleben ist, an den Festwochen der alten Musik. Norbert Graf war für uns an der Premiere.
Klingt hochaufregend, dieser Anfang von Mozarts Oper La Clemenza di Tito, so wie ihn der Dirigent Alessandro De Marchi von den Musikerinnen und Musikern seiner Accademia Montis Regalis einfordert, schnell und fast etwas atemlos. Musik Dieses Aufregende wird den ganzen Abend über bestehen bleiben, auch wenn es musikalisch natürlich weit ruhigere Momente geben wird. Doch schon die Ouvertüre zeigt, bei dieser Clemenza, bei der Milde dieses Titus, brodelt es gehörig unter der Oberfläche. Und wie im Publikum sehen, während die erste Musik spielt, auch gleich warum, Kaiser Titus hat den jungen Sextus zu sich geholt auf seinen riesigen, die Bühne dominierenden Thron, der eigentlich ein einfacher Holzstuhl ist. Auf ihm wälzen sich der Kaiser und sein Lustknabe eng umschlungen, ein denkbar ungünstiger Ort und ein schönes Bild für ein Paar, das unlösbar ineinander verstrickt ist zwischen Macht, Abhängigkeit und Begehren. Mozart hat La Clemenza di Tito 1791 für die Krönungsfeierlichkeiten des habsburgischen Kaisers komponiert und als eine musikalische Verherrlichung einer Staatsaktion hat man die Oper auch lange Zeit verstanden, als ein Hohelied auf einen Herrscher, der auf der Opernbühne einen Staatsstreich nicht nur überlebt, sondern der die Revolutionäre, das heißt also auch seinen geliebten Sextus, gleich noch vor dem Tod verschont und begnadigt. Doch trotz Auftragswerk und trotz der knappen Zeit, die Mozart zum Komponieren dieser Oper hatte, die Personen sind vielschichtig. So gibt Titus privat den Liebenden und öffentlich den Kaiser, der sich selber inszeniert. Barfuß und in einem weißen Knitterpyjama mit Hermelinkragen zeigt er sich hier als Machtmensch, der sich bejubeln lässt und der dabei auch seine Clemenza mit inszeniert. Denn statt mit Härte regiert Titus mit Güte. Es ist keine Güte, die von Herzen kommt, sondern eine, die die Kritiker verstummen lässt und die den Kaiser beim Volk unangreifbar macht. Und mit der sich Titus auch die Macht über seinen Sextus erhalten kann. Spezialisten für alte Musik greifen gewöhnlich auf den musikalischen Urtext zurück. Dirigent Alessandro De Marchi und Regisseur Christoph von Bernhut haben sich in Innsbruck für ein weniger strenges Vorgehen entschieden. Sie spielen eine Fassung, die 14 Jahre nach der Uraufführung in Wien entstanden ist und die neben dem originalen Mozart auch 5 neue Stücke von anderen Komponisten enthält. Sie unterstreichen die menschliche Zerrissenheit des Kaisers, spitzen das Beziehungsgeflecht zwischen den Figuren weiter zu. Und so intensiv, wie dieses Geflecht hier von den Sängerinnen und Musikern ausgebreitet wird, wird diese vermeintlich reaktionäre Oper zu einem starken Stück.
La Clemenza di Tito von Wolfgang Amadeus Mozart an den Innsbrucker Festwochen der alten Musik ist noch 2-mal zu sehen und zu hören, morgen Freitag und am Sonntag. Wir stellen unsere liebsten Songcovers vor diesen Sommer. Heute geht es um ein Stück Hip-Hop aus Frankreich.
Covermania. Vom Original zur Kopie.
Im Hip-Hop wird zwar gar nicht so viel gecovert. Hier wird dafür gesampled. Das heißt, die Musiker suchen sich Musikfetzen aus alten Stücken, basteln sie neu zusammen und rappen dann über diesen Klangteppich. Genauso hat es der französische Rapper MC Solar gemacht mit seinem Stück Le Nouveau Western, das Wissenschaftsredaktorin Hanna Wick uns hier mitgebracht hat. Le Nouveau Western, Ausgangspunkt für dieses Stück, war ein alter Protestsong.
Der Wilde Westen, das ist ein Ort voll Sehnsucht, voll Gewalt und Romantik. Und niemand verkörpert das besser als das Gangsterpaar Bonnie und Clyde. Ein Paar, das bis zum Tod zusammenhält und auf die Obrigkeit pfeift. Diese Geschichte inspiriert die Studenten, die 1968 in Paris die Straßen stürmen. Auch wegen Serge Gainsbourg und Brigitte Bardot.
Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie. Mit ihrem Lied Bonnie et Clyde landen Gainsbourg und Bardot einen Hit. So ein Gangster will jeder sein. Sprung ins Jahr 1994. Der Wilde Westen ist immer noch angesagt, aber hier macht sich jetzt eine neue Art von Gangstern breit. Mit schweren Goldketten und schwerer Vergangenheit. Mit viel Gewalt, aber wenig Romantik. Die Hip-Hop-Kultur, sie wird zum Massenphänomen, auch in Frankreich. Jeder Rapper trägt eine Pistole mit sich herum. Und das kritisiert Claude Mbarali, besser bekannt als MC Solar, in seinem Stück Le Nouveau Western. Er beleuchtet gleichzeitig die Probleme seiner Heimat Paris, wo jetzt nicht mehr die Studenten in der Innenstadt revoltieren, sondern die Immigranten in der Banlieue. Das klingt anders als 1968. Härter. Der Klangteppich aber, der ist gleich geblieben.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessein. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke. Propre comme un archiduc, oncle Sam me dupe. Hollywood nous burn, Hollywood burn. Dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Mais gare à Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chic, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien. Scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une douche cheveux se part, sous des types se baignent. Pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien le mal, Lucky Luke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy. Désormais on brandit et les shit et pépites. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Yeah. Le nouveau western. Le nouveau western. Western. Le nouveau western moderne. Le nouveau western moderne. Le nouveau western. Sitting Bull, Koshi, Calamity Jane, Jane, West, West. Le nouveau western.
Miguelito Loveless. Miguelito Loveless.
Da sind sie, all die Helden des Western. MC Solar zählt sie auf hier auf SRF 2 Kultur, dank Wissenschaftsredaktorin Hanna Wick. Die Städte der Schweiz werden immer dichter verbaut. Und doch, es gibt sie noch. Jene Flecken in den Außenquartieren, die noch nicht fix ausformuliert sind. Diesen Flecken geht das aktuelle Projekt der Theaterfalle auf die Spur. Im Wilden Westen, das Stück feiert heute Abend Premiere. Ich habe mit Regisseurin Sarah Gärtner und Schauspieler Martin Hahnemann gesprochen und als erstes die Frage in die Runde gestellt, was denn die Gefühle sind so kurz vor der Premiere.
Ich freue mich sehr. Nervös werde ich so 3 bis 4 Minuten, bevor es losgeht, vor dem Anpfiff, also vor der Vorhang hochgeht. Bei uns geht ja kein Vorhang hoch, aber wir haben sehr viele gute Durchläufe gespielt jetzt. Wir sind gut vorbereitet. Wir hatten gestern eine sehr schöne Generalprobe gespielt. War fast ein bisschen zu gut. Wir Schauspieler drängen immer darauf, dass irgendeine technische Panne bei der Generalprobe passiert, damit dann abergläubisch gesehen die Premiere gut wird. Gestern war es der Regen, hat es richtig geschüttet zum Teil. Das nehmen wir als die Panne.
Immerhin. Ihr aktuelles Projekt heißt Im Wilden Westen. Inszenieren Sie denn wirklich eine Hommage an die Cowboys, Sarah Gärtner?
Im Endeffekt ja. Und ohne jetzt zu viel verraten zu wollen natürlich, weil es entwickelt sich ja dann auch so langsam hin Richtung Pointe, aber es werden, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinn, ganz viele Konflikte verhandelt auf dieser Western-Ebene, wo man dann wirklich aus dem Vollen schöpfen kann, wo es viele Anspielungen gibt. Auf
der Schuss aus der Hüfte oder was kann man sich da konkret vorstellen?
Es gibt Schüsse aus der Hüfte eher nicht. Aber natürlich, es gibt eine Schießerei, es gibt eine Saloonschlägerei, es wird getanzt, gesungen, getrunken im Saloon, vor dem Saloon, wie man das aus den Western-Klassikern kennt. Also ja, das bedienen wir auf jeden Fall.
Sie sagen im Saloon, vor dem Saloon. Wo genau sind denn diese Orte?
Ist in diesem Sinne nicht so genau definiert. Also es gibt irgendwo im Wilden Westen, beziehungsweise eigentlich muss man ja sagen, in der Vorstellung der Regisseurin, um die sich alles dreht, gibt es eben diesen Saloon, aber wo der genau verortet ist, das wird nicht benannt.
Es gibt allerdings einen Wilden Westen in Ihrem Stück, das ist der Wilde Westen in Basel.
Das ist richtig, ja, genau.
Ja, das ist das Areal um den Bahnhof St. Johann, auf dem der Bahnhof St. Johann steht und der eine letzte Nische in dieser Stadt ist, eine der letzten Nischen in dieser Stadt, der nicht durchgeplant und überbaut ist und unglaublich fantasievolle Menschen leben da und arbeiten da. Ein wunderschöner alter Holzbau, Güterhalle aus der Gründerzeit. Es ist ein sehr beeindruckendes, also sehr, sehr beeindruckend, wenn man da zum ersten Mal reinkommt und den Raum wahrnimmt. Und es ist fast komplett aus Holz gebaut. Und das ist natürlich, passt natürlich wie die Faust aufs Auge für den Western.
Also findet da das meiste in dieser Güterhalle statt? Oder gibt es noch verschiedene andere Stationen im St. Johann?
Dürfen wir das verraten, Sarah?
Ja, ich glaube, das dürfen wir verraten. Das Ganze ist eine Mischform. Also einerseits bedienen wir eben dieses Theater, mobile Theater im öffentlichen Raum. Das ist auch etwas, was die Theaterfalle sich in den letzten 4 Produktionen so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, weil wir damit eben einerseits das Publikum an Orte führen wollen, wo man sonst nie hinkommen würde, also sogenannte Unorte, aber nicht im negativen Sinne. Und ich muss auch selbst sagen, ich wohne auch im St. Johann, bin da auch immer dran vorbeigefahren, wäre nie auf die Idee gekommen, da mal hinzugehen.
Zum Beispiel wo? Ist das eine Überraschung?
Nee, das ist eigentlich nicht eine Überraschung. Also hinter dem Bahnhof St. Johann, beziehungsweise hinter dem Stellwerk, um es präzise zu sagen, gibt es eben dieses Gelände. Da gibt es eine alte Remise, die nicht mehr in Betrieb ist. Dahinter gibt es alte Werkstätten, wo noch gearbeitet wird. Das Ganze ist aber auch schon so ein bisschen am Überwuchern. Und Das ist das Areal, was wir in einem ersten Teil bespielen, wo verschiedene Positionen abgegangen werden, wo eben unser Anspruch auch ist, die Leute nicht einfach von außen auf was drauf gucken zu lassen, auf was künstlich Erschaffenes, wie das am Theater normalerweise mit Bühnenbild die Situation ist, sondern wir wollen die Leute näher dran ranführen.
Eine Lanze brechen für die Brache quasi.
Eine Lanze brechen für die Brache, sehr schön. Ja, beziehungsweise auch mal aufzuzeigen, dass es eben, dass man sich nicht immer nur dem konsumistischen Kapitalismus ergeben muss, sondern dass man auch Nischen selber finden kann, gerade wir Kulturschaffenden zum Beispiel im Reich der Fantasie.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.